Schrecken können heute decken. Mit Wahrsagenden aus Teufelsfrischen können wir unsere Leiber schenken, weil wir einverstanden sind. Bewegungslos und ohne Reden können wir um Verbindung bitten, weil wir einverstanden sind. Wir können frei sein von den anderen, insgeheim und ganz allein, können wir unter nichts sein. Wir können Einkommen und Arbeitspflichten zum Leben haben mit dem Körper tragen, weil wir einverstanden sind. Wir können unterscheiden zwischen drinnen und draußen, zwischen all uns Wischen abverkaufen, weil wir einverstanden sind.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört immer noch den Streikfunk auf FSK 93.0. Wir nähern uns dem Ende der Sendung und wollten euch noch mit aktuellen Terminen versorgen. Einmal gibt es sehr zu empfehlen die Vorlesungsreihe Jenseits der Geschlechtergrenzen an der Universität Hamburg, immer mittwochs, also auch heute Abend von 19 bis 21 Uhr. Heute geht es zum Thema zwischen Szene und Bewegung, Prozesse kollektiver Identität in der zweiten deutschen Schwulenbewegung und bei den Autonomen im Vergleich. Es redet Herr Dr. Sebastian Hauns von der Universität Essen heute Abend, 19 bis 21 Uhr, an der Universität im Philosophenturm Hörsaal F. Heute Abend, Hörsaal F, 19 Uhr. Die Vorlesungsreihe heißt Jenseits der Geschlechtergrenzen.
Dann gibt es noch einen Termin, den wir ankündigen möchten. Und zwar gibt es morgen einen Vortrag, also morgen am 28.10. Der Vortrag findet statt um 18.30 Uhr in der Forschungsstelle für Zeitgeschichte am Schulterplatz 36, zweite Etage. Und jetzt zum Titel der Veranstaltung. Der Titel lautet Folgliche Flurbereinigung oder Judenpolitik zu den Grundlagen der Deportationen im Dritten Reich. Und der Vortrag ist öffentlich vom PD Dr. Birte Kundrus. Und Frau Birte Kundrus kommt vom Hamburger Institut für Sozialforschung. Und wer sich da noch genau erkundigen will im Voraus, gibt es auch einen Ansprechpartner, der heißt Dr. Bajor. Und die Telefonnummer lautet 432-39722. 432-39722. Also morgen um 18.30 Uhr. In der Forschungsstelle für Zeitgeschichte.
Die Freie Hamburger Hochschule startet in ein neues Semester. Mit philosophischen Tortenschlachten und selbstverwalteten Seminaren. Für eine kritische Wissenschaft. Aktuelles Programm unter www.freie-hh.de.
trinke jedes Glas leer. Ich will nicht viel, ich will mehr. Jetzt bin ich frei und will alles.
Ein Termin noch für heute Abend. Aneignung gefällig. Umsonstcafé von Hamburg umsonst. Ab jetzt, jeden letzten Mittwoch im Monat, im Butt Club in der Hafenstraße 126 ab 20 Uhr. Das Café ist seine Gäste. Kneipe und DJs, Filme zum Thema Yomango-Dinner mit gemeinsam geklauten Leckereien, gegenseitiges Kennenlernen, Austausch von Tipps, Tricks und handwerklichen Hilfestellungen zwecks Aneignung, ein Forum für anstehende Aktionen sind nur einige Möglichkeiten, den Abend zu feiern. Der Abend soll nicht nur Gelegenheit zu ersten Fragen zu Hamburg umsonst bieten, auch soll dort miteinander über mögliche Perspektiven des sozialen Widerstands diskutiert werden, dabei Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt und um Kämpfe für andere Verhältnisse anzustoßen geredet werden. Heute Abend im Butt Club.
Spanisch und Bridge, ich spiele Schach und Klavier, ich kämpf, gewinn und verlier und geb nicht auf, ich will alles. Ich sage nie mehr vielleicht, ich schrei hinaus, was ich fühl und setze alles aufs Spiel. Ich will mehr, ich will mehr, ich will alles. Nie mehr bescheiden und stumm, nie mehr betrogen und dumm, nein. Ich will alles und zwar sofort. Ehe der letzte Traum in mir zu Staub verdorrt.
Ja, das war die Sendung Streikfunk, jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat auf FSK 93.0. Ja, wir haben noch einen allerletzten Termin, den wir gerne ankündigen möchten. Und zwar gibt es eine neue Sendung, die jetzt am Freitag das erste Mal stattfinden wird, von 14 bis 16 Uhr, der Kulturschock. Dort werden wir verschiedene kulturelle Termine ankündigen. Das Thema der nächsten Sendung sind Lesungen. Freitag 14 bis 16 Uhr, mal reinhören.
Kultur.
Kleinkunst.
Literatur.
Theater.
Straßenkunst.
Jeden ersten Freitag im Monat von 14 bis 16 Uhr.
Im Kulturschock auf FSK 93.0.
Nerdnet.
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 Moin, moin.
Moin, ja. Wir schalten jetzt hier um in unser kleines digitales Studio im Schulterblatt 23C. Ihr hört das Freisenderkombinat auf 93.0, beziehungsweise
104,1
im Kabel. Genau. Und ja, jetzt kommt der Nerdalert, heute ein bisschen nasaler. Das ja. ist.
Haben heute die Erkältungskrankheit.
Ja, so als echte Nerds isst man natürlich keine Vitamine, sondern nur Chips und Pizza aus der Box. Dementsprechend, die erste Kältewelle hat uns beide dahin gerafft und wir haben uns jetzt irgendwie auf unseren letzten vier Buchstaben hier reingequält, um euch zu erzählen. Aber bevor wir irgendwie mit dem Inhalt anfangen...
Habt Nachsicht, wenn wir noch mehr Unsinn erzählen, als wir sonst in der Regel schon erzählen.
Also wenn wir jetzt häufiger, noch häufiger den Faden verlieren, dann liegt das einfach daran, dass die Nase läuft. Wir wollten eigentlich jetzt erst nur eine Minute schweigen, aber vielleicht macht das jeder für sich zu Hause, während gleich die nächste Musik läuft, kurz das Radio ausmachen. Unser großes Vorbild, unser großer Freund aus England, der Mensch, ohne den unser Musikgeschmack niemals der gewesen wäre, der heute ist.
Ja, der, glaube ich, auch eine Menge Leute zu neuer Musik geführt, geleitet hat.
Genau, ist gestorben. John Peel ist tot, gestern im Alter von 65 oder 66. Da scheinen sich, glaube ich, noch die Newsquellen, je nachdem, wo man liest, ist er gestorben. In Südamerika bei einer Dienstreise am Herzinfarkt.
Oh, guck mal, lustig. Ich dachte, das wäre Urlaub. Aber also auf jeden Fall sind wir uns einig, er ist gestorben.
Er ist gestorben. Das
und
ist,
ich glaube, 67 hat er damals angefangen bei der BBC. Da mit diesem Radio One.
Ja,
das kann und sein. Kann wirklich gesagt werden, dass es eine Radiolegende und ein Pionier der Radioarbeit ist. Wir genau. halten Kondolenz, sagt man das so?
Ja, wir halten jedenfalls, wir tragen Trauer.
Wir tragen Trauer.
Und bis auf Weiteres werden, also John Peel hat ja jeden Monat eine schöne exklusive Sendung für die freien Radios in Deutschland, besonders fürs FSK, produziert, die wir auch immer regelmäßig ausgesendet haben, am Mittwoch, am zweiten Mittwoch im Monat und am vierten Samstag. Das wird bis auf Weiteres jetzt weiterlaufen. Wir haben jetzt einen großen Backkatalog an alten Sendungen, die werden wir jetzt erstmal weiterlaufen lassen. Und da müssen wir mal gucken. Soweit ich weiß, ist am Samstag größere Sendungen für John Peel oder über John Peel geplant. Haltet die Ohren offen, hört dieses Radio weiter, dann werdet ihr auch Johns Stimme aus dem Jenseits weiterhören. Ja, wir sind ziemlich im Diesseits.
Und
machen jetzt erstmal. Wir spielen jetzt ein total unerhebliches Lied. Das könnt ihr dann ohne weiteres jetzt eine Minute ausmachen, in euch verharren und an John Peel denken.
Schon als ich ein kleiner Junge war, war mein Sozialverhalten sonderbar. Wenn andere kriegen oder Fußball spielen, saß ich am liebsten drin hinter Jalousien. Erschien nie rechtzeitig zum Abendbrot, spielte Telespiele und schoss Androiden tot. Ich trug komische Klamotten, hatte keine Frisur, dafür eine Kassenbrille und eine Digitaluhr. Ich war weltfremd und introvertiert, gleichzeitig genial und völlig unkonzentriert. Als ich mal wieder Weihnachten vergessen hab, hat meine Mama gesagt,
was sagte sie?
Sie sagte unter Garantie, mach dich mein Sohn, dein Drang zur sozialen Isolation, einmal berühmt. Sie sagt mein Sohn, du wirst bestimmt ein Programmierer. Du wirst der beste Codierer der Welt als Programmierer. Machst du bestimmt ein unheimliches Geld. Das Tageslicht sieht man zwar nicht, doch auch der Monitor macht ja schließlich Licht. Programmierer, bleich im Gesicht,
guck mal, wie der herumrennt, mit Birkenstocks und Sympatex und Karo-Hemd. Er ist seit 20 Wochen unrasiert, hat seine Wohnung mit Leporello tapeziert. Er hat ein Handy und einen Taschen-PC, redet dauernd so ein Zeugs, von dem ich nichts verstehe. Bei ihm sind alle Frauen abgeblitzt, weil er lieber vor dem Rechner sitzt. Er lebt vom Keksen, Zigaretten, Automaten, Kaffee, weil er nachts arbeitet und nie einkaufen geht. Er wohnt mit 30 noch bei Mutter daheim.
Er kann nur Informatiker sein.
Ein Programmierer. Seine Seele verkauft, ein Programmierer geht in seinem Beruf völlig auf. Berühmt wird man damit zwar nicht, aber zum Jahr 2000, da wird man sich wieder an mich erinnern, an meine Programme und Routinen. Da werde ich ganz groß rauskommen und sie werden mir ein Schweinegeld dafür geben, dass ich meine eigenen Fehler wieder beseitige. Und dann kann meine Mama wirklich stolz auf mich sein. Und lieg ich im Sommer am Strand, mal ich Wurstdiagramme in den Sand. Programmierer finden das spannend. Unsere Programme auf Lochkarten. Ein Compilerlauf dauerte 2 Tage. Ein einziges falsches Leerzeichen konnte ein ganzes Rechenzentrum zum Absturz bringen.
und geliebert wurde mit einem Hexdamm. Das kam auf grünem Liporello-Papier aus einem Kettendrucker. Ein Programmierer.
Der Traum jeder Frau.
Tja, und hier sitzen zwei Programmierer, die gerade böse aufeinander sind, weil der eine Programmierer
mächtig böse
großen Mist gebaut hat und der andere zurzeit keinen Spaß versteht, aber trotzdem, wir müssen uns jetzt hier zusammenreißen.
The show has to go on.
Show muss weitergehen im Nerd Alert hier, FSK 93.0. Was machen wir denn heute?
Ja, klassische Rubrik, die ja jedes Mal kommt, der Kessel Buntes, denke ich.
Genau, wir machen so einen kleinen Überblick, was ist passiert in der Welt der Einsen und der Nullen.
Und ich glaube, dann hatten wir heute mal vor, ein bisschen über Web-Applikationen, Browser, überhaupt das WWW mal wieder ein bisschen zu vertellen.
Genau, wir haben nämlich festgestellt, also so die Sendung, wie wir sie machen, kommt ja gerade vom Inhalt immer ganz stark daher, was uns selbst gerade sehr interessiert oder was irgendwie Interessantes passiert. Und wenn man sich so die Entwicklung des WWWs, kann man gut sagen, so in den letzten 12 Monaten anguckt, hat sich da einiges verschoben in Richtung sogenannter Web-Applikationen. Und wir wollen im Laufe der Sendung erstmal so ein bisschen herausbilden, was soll das, woher kommt das und was sind da so die technischen Hintergründe, und wollen dann so zwei verschiedene Modelle für Web-Applikationen vorstellen, von denen wir den Eindruck haben, dass das noch eine reichhaltige Zukunft haben wird und gerade so als Alternative zu Standalone GUI-Applikationen, wie wir sie so normalerweise kennen.
Genau.
Ja.
Und an sich kein neues Thema, aber ich glaube, da gibt es schon, das wollen wir dann auch erzählen, ein paar neue Umsetzungen,
genau,
die schon irgendwie interessant sind. Jetzt unabhängig von dem, wer sie betreibt und was da betrieben wird, aber einfach nur die Technik, wie es betrieben wird.
Genau. Ja.
Weil es ist ja an sich, aber das greifen wir schon vor. Also bleiben wir dabei.
Also. Und ja, wir machen jetzt gleich den Kessel Buntes auf und vorher hören wir etwas schwarz-weiß Musik.
Politics follow us. We're the image of common trust. So
Sind wir wieder mit Nerd Alert auf FSK. Ein Thema, was wir jetzt besprechen wollten, sind hochpolitisch und aktuell Total. Die Wahlen in den USA. weil die Amerikaner ja sowieso häufig immer Sachen von als erstes machen, die dann häufig von den Europäern später nachgemacht wird, geht es mir dabei um Wahlcomputer. Wie ihr vielleicht wisst, war ja bei letzten Jahr Wahl, hatten sie so den analogen Wahlcomputer, nämlich so Steckkarten, wo man halt irgendwie, es läuft dann nicht bei denen wie bei uns immer, dass man einfach so ein Papier kriegt, wo alle draufgeschrieben sind, alle Kandidaten und man schöne Kreuze macht und das dann unter mehreren Augen in eine Box steckt. Sondern dann hatten die sich, das war wie so ein Lochkartensystem, ne?
Was ich nie so ganz verstanden habe, weiß nicht, ob du das weißt, warum machen die das überhaupt so?
Weil die Auswertung schneller geht, ne? Du musst bei dieser Handsache, musst du auch Menschen haben, die das nachher auszählen. Und wenn du so Verfahren hast, so wie mit dieser Lochkarte, kannst du es maschinell auszählen lassen. So. Der nächste Schritt ist aber gar nicht erst, dass du es auszählen lassen musst, sondern dass es automatisch, während du es eingibst, sozusagen schon gleich ausgezählt wird. Naja, diese Lochkarten hatten ja das Problem, das ist wahrscheinlich euch allen auch fast meistens oder den meisten bekannt, dass sie nicht immer den Punkt da machten, wo sie den eigentlich machen sollten. Die waren also sehr eng gesetzt sozusagen, die Felder, und wenn die Karte innerhalb dieser Schablone ein bisschen hin und her rutschte, passierte es leicht, dass dann der Stecher, den man auf dieser Karte gemacht hat, über diese Schablone nicht genau an dem Kandidaten war, den man wollte. Deswegen waren sie nicht zufrieden mit dem System und haben jetzt ein neues. Und zwar, jetzt sagen sie, machen wir das doch gleich richtig mit dem Computer. So, und da gibt es zum Beispiel eine Firma Diebold, die anscheinend da groß im Geschäft ist. Und das Problem mit Wahlcomputern ist nun folgendes. Oder gibt es überhaupt Probleme? Kannst du dir Probleme vorstellen mit Wahlcomputern?
Ist das jetzt so eine Prüfungsfrage?
Nö, ist keine Prüfungsfrage. Ist einfach nur, kann ja sein, dass du sagst, nö, wieso wunderbar? Ist doch herrlich. Computer machen keine Fehler.
Nee, also, ja, da haben wir das Problem ja mehr oder weniger schon auf den Punkt gebracht. Die Schwierigkeit mit so einem Wahlcomputer ist natürlich, dass er, wenn man es falsch macht, und wie wir gleich hoffentlich versuchen zu ergründen, haben sie ziemlich viel falsch gemacht mit ihren Wahlcomputern, jedenfalls mit dem bisschen Wissen, was nach außen gedrungen ist, ist, dass so ein Gerät ja verhältnismäßig schwierig zu kontrollieren ist.
Genau, also der Punkt ist, unser Wahlsystem, wie wir es hier klassisch kennen mit Papier, ist natürlich auch nicht fälschungssicher, aber es ist, sind bestimmte Hürden eingebaut. Also wenn ihr zur Wahl geht, sitzen da verschiedene Leute und man versucht eigentlich das auch so aufzubauen, dass sie nicht alle aus einer Partei da sitzen, sondern dass da sozusagen von den verschiedenen Interessensgruppen mehrere Beobachter dabei sind, um gerade zu verhindern, dass da Mauscheleien passieren. So, wenn man jetzt so einen Wahlcomputer hat und das irgendwie eingibt, dann würde man ja als erstes sagen, als Bürger, weil ich meine, das ist immerhin sozusagen die essentielle Möglichkeit, in unserem demokratischen System auf irgendwas Einfluss zu nehmen, ist die erste Frage, die man sich stellen kann, macht die Software denn das, was ich eigentlich hoffe, was die Software macht, nämlich wenn ich auf irgendeinen Kandidaten klicke, dass das auch der Kandidat ist. So, das ist der erste Punkt bei Diebold zum Beispiel, bei diesen Wahlmaschinen, das ist einfach eine Blackbox. Da weiß keiner genau, wie die funktioniert. Und gibt es natürlich jetzt Leute, die dann sagen, das finde ich ein bisschen unheimlich, dass ich da irgendwo was wählen muss und keiner weiß eigentlich, macht die Software das, was sie eigentlich machen soll? Oder sagt die zum Beispiel auf dem Bildschirm, ja, du hast für Kandidat 1 gewählt, sagt aber dann dem Hauptcomputer, du hast aber für Kandidat B gewählt. So, dann ging das so weiter, dass dann irgendwie dann Befürchtungen gab, vielleicht gibt es da ja auch irgendwie Hintertüren, wo man nachträglich rein kann und Wahlergebnisse fälschen kann. Das wurde kategorisch bestritten von dieser Firma Diebold. Worauf dann aber im Nachhinein rausgab, dass es doch Debug-Zugänge gab, um irgendwie sozusagen Fehlerbehebung zu machen, die aber anscheinend wirklich die Möglichkeit aufs ganze System bieten. Da gibt es jetzt keine Stellungnahme mehr von Diebold. Und da gibt es also einmal jetzt eine ganz allgemeine kontroverse Diskussion. Die einen sagen, ja, das ist schon in Ordnung, die werden das schon ordentlich machen, diese Firma. Die anderen sagen, eigentlich müssen so Wahlcomputer offengelegt werden. Die Software muss Open Source sein, weil das ein Grundpfeiler und Grundrecht ist des Bürgers, dass er das auch überprüfen kann. Ja. Und dann kann man da jetzt natürlich sagen, Mensch, alleine die Software offenlegen genügt ja auch nicht, weil ich kann ja die eine Version offenlegen und eine andere Version auf die Maschinen spielen. Aber da gibt es auch Konzepte, wie man das lösen kann, indem man Hash-Summen bildet und nachhinein dann vergleichen kann, dass auch wirklich die gleiche Version drin war auf dem Computer oder auf der Wahlcomputer als wie vorher veröffentlicht wurde. Und das wird aber irgendwie alles nicht so betrachtet im Moment. Und es wird halt, wie gesagt, es ist akzeptiert, dass diese Wahlmaschine, die ist anerkannt, die wird schon benutzt. Kleine Thema am Rande, irgendwie nicht, dass ich da irgendwie was Böses im Sinn habe, aber man weiß zum Beispiel, dass diese Firma Diebold ein ziemlich großer Spender der Republikaner sind. Also nicht besonders neutral ist, sondern schon viele Gelder auch in eine Partei in ihren Systemen irgendwie unterstützen.
Weiter, also es gibt noch ein paar weitere interne Informationen über diese Wahlmaschinen und wer sich ein bisschen näher mit Computern auskennt, der wird auch ungefähr wissen, was ist wie eine Datenbank und wenn man größere Mengen an Daten eingibt und die auch auswerten will, dann benutzt man meistens eine Datenbank, um die zu speichern. Die Datenbanktechnologie, die nun hinter den Wahlmaschinen steckt, der Firma Diebold, ist die Datenbanktechnologie Access von Microsoft. Und wenn man sich jetzt genauer anguckt, was Access für eine Technologie ist, dann ist das irgendwie, hält das ganz viele so Ansprüche, die man an so eine sichere Technologie haben möchte, für Wahlmaschinen nicht stand. Also Access wird also gerade von Datenbankentwicklern so ein bisschen belächelt, weil eine der wichtigen Sachen, also was eine Datenbank eigentlich machen sollte, um Entschuldigung, das ist jetzt hier wieder der Schnupfen-Alert, der hier durchschlägt. Was eine Wahlmaschine oder überhaupt eine Datenbank machen sollte, um kontrollierbar zu sein, ist etwas, das nennt sich Logging. Das ist dann so irgendwie ein irreversibles Festhalten jedes Aktionsschrittes, der auf der Datenbank passiert. Also wenn irgendjemand was in die Datenbank reintut, dann wird nicht nur dieses Element in die Datenbank oder die Daten in die Datenbank reingetan, sondern es wird gleichzeitig in so ein Feld und eine Datei, die nur geschrieben werden kann, reingeschrieben, der und der hat in die Datenbank das und das reingetan. Und falls irgendjemand anders dieses Datum wieder rausnimmt aus der Datenbank, dann wird halt in diese Datei nicht, also wird irgendwie der vorherige Eintrag nicht gelöscht, sondern es wird dann geschrieben, der und der hat die und die Daten aus der Datenbank wieder rausgenommen. Und ja, Access bietet sowas in befriedigendem Zustand nicht.
Genau.
Was zum Beispiel,
nun kann man aber wirklich bei so sensiblen Bereichen sogar sagen, selbst wenn das die Maschine selber macht, ist man da eigentlich ein bisschen oder fühlt man sich unwohl dabei, ne? Weil das ist sozusagen irgendwie eine Kontrolle mit dem System selber.
Genau.
So.
Dann gab es das Modell, dass irgendwie die Maschine irgendwie so Papierschnipsel ausdrucken soll.
Genau, da wollte ich drauf hinaus jetzt.
Mhm. Genau, okay, dann geh du da mal drauf hinaus.
Okay, dann haben natürlich irgendwie besorgte Bürger sich gesagt, so irgendwie, ja, es muss irgendwie aber noch eine andere Kontrollinstanz geben. Und gerade aus den Erfahrungen des letzten Präsidentenwahlkampfs oder Wahl wollte man das Gleiche ja nicht wieder haben. Und da ist zum Beispiel eine Lösung, wo man sagen kann, da kann man sich auf jeden Fall wohler fühlen, ist, während ich wähle und sozusagen meine Stimme abgebe, kriege ich aus dieser Maschine einen kleinen Zettel raus, wo das nochmal bestätigt ist, was ich gewählt habe. Dann kann ich als Wähler gucken und kann sehen, jo, da steht wirklich der Name drauf, den ich auch gewählt habe. Diesen Zettel lege ich in irgendeine Box, genauso wie beim alten herkömmlichen Verfahren. Nur, die muss jetzt per se erstmal nicht ausgezählt werden. Das heißt, ich kann das weiterhin dann digitalisiert machen, automatisiert und spare viel Geld und Arbeit. Nur, wenn es Zweifel gibt, kann ich diese Box dann nehmen und kann die nochmal sozusagen nach dem herkömmlichen Verfahren mit unter Beobachtung von vielen Leuten nochmal neu auszählen und kann verifizieren, stimmen die Ergebnisse überein. Also das, was diese ominöse Blackbox gesagt hat und das, was die Leute nachher wollten.
Das ist insofern ganz interessant. Also das mit dieser Box hatte ich gar nicht mitgekriegt, dass das passieren sollte. Ich wollte
dass das passieren sollte. Das ist sozusagen, was sozusagen engagierte Leute, die sich Sorgen machen, sagen, das muss eigentlich mindestens gefordert sein, was meiner Meinung nach auch so ist.
Aber die Kritik an dieser Box ist ja folgende. Du hast ja dann, Christian, also beziehungsweise diesen Zettel, der Ausdruck. Du kriegst ja diesen Ausdruck und auf der steht, du hast Republikaner gewählt oder du hast Demokraten gewählt oder du hast Nader gewählt. Jetzt kannst du diesen Zettel nehmen und erstmal aus deiner Box, also auch aus der Wahlkabine mit rausnehmen. Dann bist du plötzlich käuflich. Also irgendwie Grundding unserer großartigen demokratischen Wahlen ist ja, dass man, dass es unmöglich sein muss, sozusagen Stimmgebung zu erpressen.
Die Diskussion habe ich auch mitbekommen. Da war aber ein guter Einwand. Selbst nach unserem System wird ja gesagt, dadurch, dass ich heimlich
wähle. Also lass mich das erstmal noch mal zu Ende bauen. Du weißt genau, was ich meine. Also ich bin fast zu Ende, aber nur um den Gedankengang zu bringen. Ich kann, wenn ich so einen Zettel habe, der mir bestätigt, was ich gewählt habe, kann man mich zwingen, sozusagen, okay, ich gebe dir 1000 Mark. Dafür gehst du und wählst Nader. Aber ich will auch sehen, dass du Nader gewählt hast. Und jetzt habe ich eine Möglichkeit, aus der Wahlkabine etwas rauszunehmen, um zu beweisen, okay, ich habe Nader gewählt und dann kann ich sozusagen den Zettel dann der nächsten Person mitgeben und die steckt sie dann für mich in den Kasten und dann würde immer noch alles genauso funktionieren, wie dieses Wahlsystem das irgendwie von mir verlangen würde. Das wäre bei so einer Stimmabgabe, wie sie zum Beispiel hier in Deutschland mit unseren tollen Wahlen, ist nicht möglich. Dann mache ich mein Kreuz, stecke es in den Kasten und danach habe ich selber keine Möglichkeit mehr, nachzuweisen, was ich gewählt habe. Genauso kann ich halt nicht mehr gezwungen werden, nachzuweisen, was ich gewählt habe.
Da sage ich jetzt natürlich, was hindert dich daran, wenn du das genauso aufbaust wie bei uns in Wahlen? Du kommst aus deiner automatischen Wahlkabine raus und musst diesen Zettel sofort in die Box schmeißen. Du darfst ihn nicht rausnehmen. Und die Wahl wird auch, also verstehst du, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist aber, weswegen das ab Absurdum geführt wird, du kannst auch nach unserem System käuflich sein, weil ich sage einfach, du gehst rein, nimmst dein Handy mit, fotografierst das, was du gewählt hast, gehst raus, zeigst das Bild und beweist, ich habe den gewählt.
Ja, dann müssen wir also einen IMSI-Catcher irgendwie reinbauen.
Nee, also deswegen, also das ist einfach, deswegen, das ist kein haltbares Argument meiner Meinung nach. Also warum man das nicht machen sollte. Weil du bist auch bei unserem Punkt wirklich, wenn du willst, auch käuflich. Ich gebe dir ein Handy in die Hand, sag, geh rein, wähle, fotografiere deinen Wahlzettel, gib mir das Handy wieder und dann sehe ich mir das Bild an und kann erkennen, du hast das Kreuz da und da gemacht.
Genau.
Aber es geht ja auch vor allen Dingen darum, will ich lieber, wenn ich schon akzeptiere, dass es, also oder wenn ich sage, es gibt Wahlcomputer, jemand, selbst auf diese Gefahr hin, will ich dann lieber sagen, okay, irgendwie dann lieber doch Blackbox und keine Verifizierung überhaupt, weil sonst könnte der käuflich sein. Also das ist für mich so ein Argument von denen, die das eigentlich irgendwie sozusagen in Ordnung finden, dass es eine Blackbox ist und dass man darauf blind vertrauen sollte.
Ja. Ich meine, das Lächerliche an der Sache ist weiterhin, wenn man jetzt diesen Kritikpunkt irgendwie weiterverfolgt, den ich gerade angebracht habe, ist natürlich technisch überhaupt kein großes Problem, so ein Zettel aus, so ein Default, also so ein Druckzettel zur Kontrolle auszudrucken, den fährt man dann irgendwie an so einem Sichtfenster, vielleicht über so ein kleines Fließband, hat man ja auch was zu gucken, vorbei, dann kann man sehen, okay, der Zettel ist gedruckt, da steht auch genau das Richtige drin, das kann ich bestätigen, ohne dass ich den Zettel selbst jemals in die Hand kriege. So, ich meine, technisch
auch, aber selbst
das
dann,
überhaupt
ich glaube,
keine
weißt du,
Sache zu machen.
So wie ich bei uns die Wahlen kenne, wie komme ich da hin aus der Ecke raus und gehe dann gleich an den Tresen und schmeiße den da rein. Also, das denke ich, wäre nicht das Problem und würde trotzdem dann garantieren, dass kein anderer diesen Zettel sehen könnte. Nun aber das Interessante, also ja, ich denke, wenn man einen Wahlcomputer einsetzt, sollte man auch auf die Gefahr hin, dass vielleicht Leute käuflich sein könnten. Dennoch als Mindestschutz, weil man muss eigentlich Wahlen verifizieren können, wenn man will. Also das ist eigentlich, das darf man sich nicht darauf verlassen, dass es dann einfach nur eine Maschine, die das sozusagen wirklich virtuell irgendwie erzeugt, dass die sozusagen die einzige Hoheit. Nun gab es natürlich auch in Amerika Leute, die das gesagt haben und sich an ihren Grundrechten irgendwie oder in dem System natürlich eine hohe Gefährdung sahen und die geklagt haben. Und die gesagt haben, also irgendwie, also das darf es sein, darf es Wahlmaschinen geben oder können Wahlmaschinen benutzt werden, die diese Mindestanforderungen an Verifikationen nicht erfüllen. Und da hat jetzt gerade das Gericht in Florida gesagt, ja, es ist legitim. Man muss keinen Kontrollausschnitt kriegen oder man muss auch keine Möglichkeit haben, im Nachhinein das zu verifizieren. Die Maschine macht keine Fehler.
Ja, gar nicht in Florida, das passt.
Ja, ja, das passt gut, super, ne? Das passt gut. Wahnsinn. Also das ist sowas. Nun geht es da aber noch weiter. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja,
diese Schnupfen, Lört und Lört.
Das war ja mit Ankündigung, das Faden verlieren. So, Wahlmaschinen,
wo waren wir denn?
Amerika.
Wahlmaschinen. Den Zettel. Den. Na gut, okay, ich komme nicht wieder rein.
Also auf jeden Fall relativ, ist im Endeffekt ein sehr, sehr großes Problem, dass man irgendwie so eine Art von unausgereifter Technologie einsetzt und dann gleich irgendwie nicht irgendwie bei so einer kleinen irgendwie Landratswahl oder vielleicht irgendwie mal einen Bürgermeister mit sowas wählen, sondern irgendwie sozusagen das gesamte Volk der Vereinigten Staaten als Beta-Tester zu benutzen, irgendwie für
so entscheidende Punkte.
Ja, genau, das ist ziemlich.
Also habe ich den Faden wiedergefunden.
Super.
Also, der zweite, was ich sehr interessant bei dieser ganzen Sache fand, ist, dass man ja wenigstens dann sagen würde, okay, wenn ein Wähler mit diesem System von Wahlcomputern unzufrieden ist, sollte er doch die Möglichkeit haben, vielleicht dann doch die klassische Papierwahlform zu benutzen. Gab es auch Leute, die da natürlich eine Klage angestrengt haben, weil sie sagten, das müsste eigentlich zu ihren Rechten gehören, dass sie diesem Wahlsystem nicht vertrauen mit so einer ominösen, unbekannten Box. Wurde auch in mehreren Bundesstaaten abgelehnt vom Gericht. Es muss diese Alternative nicht geben. Interessanterweise, wenn es diese Alternative gab, hat sich inzwischen auch schon herausgestellt, dass diese Wahlzettel, die man ausfüllen kann, unvollständig sind. Da fehlen Kandidaten. Also im Endeffekt wird schon versucht, alles nur mit diesen Boxen, also mit diesen Wahlcomputern zu machen. Und naja, da fragt man sich ja schon, wenn das so wirklich einer der entscheidendsten Grundpfeiler unserer Demokratie sind, nämlich diese Wahlen. Es ist schon interessant, dass da eigentlich so viel Schmuh mitgetrieben werden kann. Oder dass also Schmuh, vielleicht falsch formuliert, aber dass das alles so unsicher und unüberlegt irgendwie eingesetzt wird. Also finde ich ziemlich erschreckend. Ich denke, weswegen ich das auch jetzt nochmal bespreche, ich denke, wir werden in Europa irgendwann auch zu dem Punkt kommen, wo wir solche Systeme einsetzen. Wie gesagt, weil man sich erhofft, man erspart sich eine Menge Geld. Wobei ich gar nicht weiß, kriegen so Wahl, wenn ich jetzt irgendwie bei der Wahl mitmache und mit auszähle, kriege ich da Geld groß für? Also kostet das dem Staat oder ist das ehrenamtliche Arbeit?
Bin ich jetzt.
Weil das ist ja immer das, was immer gesagt wird.
Also ich weiß, dass zumindest bei uns auf dem Dorf meine Mutter, wenn die dann da mit bei saß, die hat da kein Geld für gekriegt.
Ja. Also deswegen, weil das wird ja immer so gerne als Argument. Also Wahlcomputer würden viel Geld sparen und man würde die Ergebnisse viel schneller kriegen. Mhm. Und
ich denke, eine andere Motivation ist natürlich, dass das ja wieder so ein künstlicher Antrieb für technische Innovation ist. Und das ist ja das Tollste von der Welt. Das wollen wir alle. Das macht irgendwie dann unsere Wirtschaft, bringt es wieder ganz nach vorne. Und genauso denken das unsere US-amerikanischen Kollegen natürlich auch, dass sie irgendwie versuchen, irgendwie über diese Art von staatlichem Projektionismus staatlich verordentliche Innovation, der Innovation willen voranzutreiben.
Ach ja, und dann habe ich noch einen dritten Faden zu Wahlkampf, und dann, was es mir jetzt so alles dazu einfällt. Dann gab es, wie gesagt, heftige Diskussionen unter sozusagen Sicherheitsexperten und sowas. Das Verfahren dann, es ist ja mit so einem einzelnen Computer auch noch nicht getan. Es geht ja dann noch irgendwie darum, wie übertrage ich jetzt, also selbst wenn der Computer selber, auf den ich wähle, sozusagen, dass das veröffentlicht wurde, mehrmals irgendwelchen irgendwie Kontrollen, auch unabhängigen Kontrollen irgendwie erlaubt wurde, dass sie da mal rüberschauen. Wenn man dem also sozusagen vertraut, gibt es ja dann noch die Kommunikation von dem zu irgendeinem Zentralen, der das Ganze sammelt. So, und das ist natürlich auch nochmal ein ganz heikler Fall, weil da relativ viel auch passieren könnte. Ne? Muss nicht, aber theoretisch lassen sich da viele Sachen einfallen. So, nun ist es sehr interessant, dass diese Maschine zum Beispiel von Diebold ein besonderes Verfahren benutzt, was man auch nicht so genau weiß, aber was vor allen Dingen irgendwie anscheinend auch nicht besonders sehr, also unter Sicherheitsgesichtspunkten, besonders ausgeklügelt ist. Und das Interessante dabei ist, dass es zum Beispiel von einem Herrn Schneier, einem Krypto-Experten, der relativ angesehen ist und schon viele Jahre in dem Bereich aktiv ist, eigentlich schon seit vielen Jahren ein ziemlich gutes Protokoll gibt, um elektronische Wahlen auszuführen. Der hat sich halt da mal hingesetzt und relativ viel mit Kollegen lange dann überlegt und ein System sich überlegt, wie man sozusagen, also die klassischen Verfahren, so wie wir jetzt wählen, dass man sozusagen anonym bleibt, trotzdem verifizieren kann, dass es stimmt, wie man das auf elektronischem Wege erreichen kann. Und das ist zum Beispiel auch interessant, dass das überhaupt nicht einfloss in diese ganzen Systeme. Also die haben sich das gar nicht betrachtet, sondern alles selbst wieder neu erfunden und viel schlechter. Und ja, irgendwie, das ist einfach, ja, da kann ich nur mit, da schüttelt der Nerd-Alert mit dem Kopf.
Genau, der Kopfschüttler der Woche geht an die Wahlautomaten in die Vereinigten Staaten. Und das ist irgendwie auf gewisser Weise, ich meine, so aus unserem Gesichtspunkt ist es natürlich hochgradig amüsant, aber irgendwo ist es auch ziemlich frustrierend zu beobachten.
Oder schrecken, ja, ne, würde ich genau sogar sagen. Und ja, und es ist halt irgendwie so, also zum Beispiel, da muss man nochmal zu sagen, warum ich das mit diesem Protokoll sagte. Also es ist so, wenn man irgendwie auf Sicherheit und auf solche Sachen bedacht ist, hat sich es immer gezeigt, dass man Sachen erfindet und dass sie eigentlich erst eine längere Zeit verifiziert werden müssen in der Öffentlichkeit, weil man das verbessern muss. Es ist halt, das wirkt, wenn man sich das durchliest, immer sehr einfach. Aber im Endeffekt, um das wirklich einigermaßen gut und schlüssig und sicher zu machen, sind das doch sehr komplexe Themen, die eigentlich Zeit brauchen, um zu wachsen und sowas. Und deswegen war das nochmal so, dass da gibt's was seit Jahren da ist, was seit Jahren auch natürlich von vielen Leuten wieder überprüft wird, ob da nicht doch, weil es auch sehr, sehr, sehr viel, sehr, Hobby oder was weiß ich was, unter diesen Sicherheitskreisen, gerade Leute, die sich mit IT-Sicherheit beschäftigen, haben alle immer ein großes Interesse, Lücken zu finden, weil genau, dadurch werden sie berühmt. Ne? Dadurch macht man sich einen Ruf und deswegen kann man sicher sein, wenn man sowas veröffentlicht und das irgendwie jetzt als wichtig angesehen wird, dass da eine Menge Leute sitzen und das sich anschauen und vor allen Dingen mit dem Anschauen, mit dem Hintergrund, ich möchte da einen Fehler finden.
Genau, das kann man sich ziemlich gut, das ist relativ nah an der Hip-Hop-Szene, jedenfalls für uns Nicht-Hip-Hopper, die von außen stehen. Da geht es ziemlich, also halt irgendwie, gerade die Security-Szene im Computerbereich ist ganz stark getrieben durch so eine Art Respekt und so einen guten Ruf, den man sich aufbaut. Und den Ruf, den baut man sich eben nicht auf, indem man die ganzen Rhymes droppt oder sich auf seinem Kopf drehen kann oder gut sprühen kann, sondern da kriegt man den guten Ruf, indem man schafft, entweder gute Protokolle sich auszudenken, um die zu veröffentlichen, zur Diskussion zu stellen, oder andererseits Protokolle, die veröffentlicht worden sind, zu analysieren und da Fehler zu finden. Und das wird dann auf speziellen Mailinglisten diskutiert. Backtrack wäre da so die Hauptmailingliste für solche Geschichten. Jetzt gerade eine Suche nach Sicherheitslücken oder nach irgendwelchen neuen Veröffentlichungen.
Nur einer von vielen.
Genau, also, das ist irgendwie so, ich wollte mal so ein Beispiel geben, dass man sich angucken kann. Ja.
Ja, genau. Also ich denke, es kommt auf die Ebenen an. Also so Wahlprotokolle werden auf Backtrack, glaube ich, nicht so in dem Sinne von Krypto-Experten irgendwie analysiert und unterhalten. Ist eine von denen, aber da gibt es einen regen Austausch und eine Kommunikation.
Das ist ein ganz gesundes Ökosystem, kann man das schon fast nennen. Und da, wenn man irgendwas in dieses Ökosystem reinwirft und es kommt lebendig wieder raus, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es besser getestet ist als ungefähr alles, was irgendwie von dieser Diebold-Firma.
Ja, und das ist aber einfach interessant, dass das alles nicht beachtet wird und vor allem, dass es aber trotzdem legitimiert wird als ein gültiges Verfahren. Und ich glaube, wir haben jetzt genug Punkte aufgezählt. Ich glaube, jeder Punkt alleine würde meiner Meinung nach schon genügen, um eigentlich zu sagen, eigentlich dürfen wir uns nicht drauf das als System verlassen, um darüber Wahlen entscheiden zu lassen.
Ja. Also man kann grundsätzlich auch einfach nochmal sagen, wir müssen uns im Hinterkopf behalten. Irgendwie so eine Wahlmaschine, das ist ein Computer. Und auf diesem Computer läuft Software. Und jetzt gibt es über Jahre hinweg eine gesammelte Erkenntnisse über Software. Und eine dieser Erkenntnisse ist, dass es etwas nicht gibt. Und was es nicht gibt, das ist fehlerfreie Software. Und man kann davon ausgehen, das ist auch einigermaßen belegt über verschiedene Studien und auch irgendwelche wissenschaftliche Analysen, dass ab 200 Zeilen Source Code ist der Code, den man schreibt, der dann später übersetzt wird, um auf der Maschine zu laufen, also 200 Zeilen Quellcode, kommt ein Fehler. Bei so einer komplexen Applikationen wie so einer Wahlmaschine kann man davon ausgehen, was wird das für irgendwie seine 10.000 Zeilen Quellcode auf jeden Fall haben. Wahrscheinlich geht es noch in Größenordnung höher, aber davon kann man mindestens ausgehen. Kann man ausrechnen, das ist jetzt irgendwie eine 1.0-Version, die da eingesetzt wird. Kann man davon ausgehen, alle 200 Zeilen haben wir irgendwie einen größeren oder kleineren Fehler.
Genau, und dann.
Und das entscheidet jetzt irgendwie.
Ja, und dann muss man ja, was du jetzt erzählst, ist ja nur die, sozusagen die Software, die drauf läuft. Darunter läuft ja nochmal ein System.
Genau.
Und das ist ein System, was jetzt nicht extra für diese Wahlmaschine entwickelt wurde und verifiziert wurde und sagen wir mal in der Entwicklung schon sozusagen theoretisch vorher abgefasst wurde, ob das auch schlüssig ist. Und da würde ich noch zu sagen, selbst wenn wir sagen können, die Software sei einigermaßen sicher, weiß man wissenschaftlich auch, dass unsere Prozessoren nicht garantiemäßig sicher sein können, weil selbst da, die sind so komplex, dass die nur noch mit Hilfe von Software entwickelt werden. Also da beißt sich sozusagen die Katze in den Schwanz. Das hat man ja auch hier vielleicht schon mal mitbekommen, dass so die neuesten Prozessorgenerationen immer wieder auch Fehler hatten, die dann sozusagen irgendwie ausgebügelt werden müssen. Also dass sie einfach in Hardware schon Fehler haben. Und dann kommt sozusagen noch als dritte Stufe hinzu, dass sozusagen Übertragungsprotokolle auch nochmal Fehler haben können. Selbst wenn, das ist zum Beispiel ein ganz klassischer Punkt, man denkt immer so, okay, wir haben jetzt zum Beispiel, wenn wir erzählen hier, wenn ihr irgendwie einkauft im Internet mit eurem Internet Explorer, solltet ihr darauf achten, dass ihr SSL und TSL habt. Das, sagen wir mal, selbst das Protokoll ist sicher, dann ist wieder die Implementation eventuell nicht ganz sicher, aber selbst das Protokoll kann sozusagen Probleme haben, dass es im logischen Abläufe irgendwie doch möglich ist, Sachen zu manipulieren, mitzulesen, zu verändern. Also jeder Bereich von sich kann man schon sagen, irgendwie kann man nicht wirklich 100% garantieren, dass das alles irgendwie wirklich so funktioniert und so sicher ist, wie man das gerne hätte. Und natürlich zusammengenommen wird das Ganze nochmal komplexer. So, also das macht das schon interessant. Dann, wie gesagt, dass man einfach Maschinen benutzt, wo eigentlich wirklich keine Unabhängigkeit. Es geht ja nicht darum, dass irgendwie, wird ja gar nicht mal verlangt, dass ich da hingehen kann und sagen, gib mir mal den Quelltext, ich gucke mir den an. Aber es ist noch nicht mal erlaubt, dass irgendwelche unabhängigen Gremien sich das angucken. Das ist meiner Meinung nach auch ein Unding, sondern es wird einfach dir eine Maschine hingestellt als Bürger, wo du einfach dich drauf verlassen musst. Die funktioniert schon. Die macht das, was sie machen will. So, wenn man sich jetzt dann als Bürger sagt, dann bitte wenigstens irgendeine Verifikationsmöglichkeit, wurde jetzt in Amerika, wie in bestimmten Bundesstaaten, wie in Florida auch abgelehnt, muss nicht sein, diese Maschinen sind auch so in Ordnung. Also ich denke, wir haben jetzt so ein paar Punkte gut aufgezählt und ja, ich kann eigentlich im Endeffekt nur sagen, der Nödele schüttelt mit dem Kopf, genau. Dass das nach sowas Wahlen entschieden werden. Gerade nachdem das gerade also bei der letzten Wahl irgendwie so viele Unstimmigkeiten aufgetaucht sind, dass das sozusagen eigentlich jetzt schon vorprogrammiert ist, dass das wieder passieren wird.
Ja. Wir wollen jetzt ja nicht wieder die große Verschwörungstheorienkeule rausholen, aber gerade nach den Erfahrungen, die wir jetzt im Jahreswechsel 1990 zu Jahre 2000 sammeln konnten und mit den Erfahrungen, die es jetzt auch gerade in den vergangenen 2-3 Jahren im Bereich Security allgemein gibt, und Security ist ja im Endeffekt auch immer nur ein Problem des Quelltextes, fällt es mir fast ein bisschen schwer zu glauben, dass sämtliche Experten, die irgendwie dafür dann irgendwie auf einer gewissen Ebene, administrativen Ebene zu entscheiden haben, so eine Maschine einzusetzen, dass die so blind technologiegläubig sind, dass sie sowas einfach durchwinken. Man könnte sich immer vorstellen, dass da auch andere Interessen irgendwie mit reinspielen, aber das ist irgendwie, das sei dem geneigten Hörer und der geneigten Hörerin dann selbst nachzudenken drüber sein. So, wir machen jetzt
das war jetzt
mal ein super Discount auf,
genau,
und gehen shoppen.
Ein Hoch auf das Wahlpapier, was wir noch haben.
Jups. Uh-huh.
gamble. I tell you, I'm your man. You win some, lose some, it's all the same to me. Pleasure is to play, don't make no difference what you say. I'll share your greed. The only card I need is the ace of spades. The ace of spades, alright. Playing for the high one, dancing with the devil, going with the flow, it's all the same to me. Seven or 11, snake eyes watching you. Double lip or quit, devil stakes are split. The ace of spades, the ace of spades, alright. You know I'm born to lose, gambling's for fools. But that's the way I like it, baby, I ain't gonna live forever. Yeah, don't forget the joker. You wanna see me read 'em and weep the dead man's hand again? I see it in your eyes. Take one look and die. The only thing you see, you know it's gonna be the ace of spades. The ace of spades, alright.
Nödelöd, nödelöd, nödelöd. Ihr hört das Freisendungskombinat auf 93.0. Wir haben uns eben gerade darüber lustig gemacht, dass die Vereinigten Staaten offensichtlich so technisch gläubig sind, dass sie ja, Maschinen...
Vertrauensselig, ne?
Genau, also irgendwie... Da, ich glaube, so, da wird irgendwie der Beruf des Informatikers noch mit der richtigen ja, Ehrfurcht betrachtet. Da, der, die machen eigentlich nicht so viel falsch. Da haben sie eigentlich auch recht. Hut ab.
Genau. Also... Ja.
Genau. Wer offensichtlich ziemlich viel falsch macht, sind ja unsere Freunde von der Musikindustrie.
Moment.
Wir haben ja jetzt irgendwie gerade im vergangenen Jahr einen Sturm an Entrüstung und Wehgeschrei von der Musikindustrie gehört, wie wir es vorher überhaupt noch nicht mitgekriegt haben. Zusammen mit, ja, was man alles dazu gehört, zu einer richtigen Krise, wenn man sie inszeniert. Wie zum Beispiel auch, dass ganz viele Leute entlassen wurden. Und ja, denen ging es richtig, richtig schlecht. Ja, und interessanterweise, die haben es geschafft, dass sogar ich es geglaubt habe. Obwohl ich immer